Hallo, liebe Zuhörer, da sind wir wieder mit dem Cyber-Tango im echten Past-Podcast. Und heute wieder in der gewohnten Konstellation, nämlich am anderen Ende der Leitung ist der
Axel Amelung. Herzlich willkommen und ich freue mich wieder dabei zu sein mit meinem beliebten Partner und Vertriebskollegen, dem
Stefan Müller, ja quasi Tanzpartner, wenn es hier um
Tanzpartner
geht.
Ganz ja, genau. Axel.
Schön, dass du wieder da bist. Du hast ein paar erholsame Tage gehabt, glaube ich.
Sehr schön. Wir waren im Schwarzwald, haben es sehr genossen, hatten auf über 1000 Meter Höhe Schnee und Sonnenschein und unten in den Tälern wirklich, wie man so sagt, pottichten Nebel teilweise.
Herrlich, das hört sich gut an.
Ja, ganz fantastisch. Sehr schön.
Sehr gut. Dann hast du wahrscheinlich im Schwarzwald auch am Freitag unseren Podcast gehört. Ich habe mir einfach erlaubt, weil du entschwunden bist, mal einen anderen Kollegen mit reinzunehmen, den Holger. Der hat ja ein brennendes Thema mit der SAP Security.
Habt ihr super gemacht.
Und das läuft auch ganz gut an. Da sieht man, dass ein Podcast eben auch eine Strahlkraft hat. Also Holger ist da emsig dabei im Moment, ja, Projekte aufzutun. Und das freut uns natürlich auch. Mhm. Nebenbei einfach ein neues, spannendes Thema. Und ja, kommen wir zu spannenden Themen, die uns umrissen haben. Letzte Woche, du warst im Schwarzwald, aber nicht die ganze Woche, kommen wir auch gleich noch zu. Ich war Anfang der Woche in Berlin. Da hatte ich ja auch schon eine Vorankündigung getätigt, dass ich da mit den Kollegen bei der VKU, Verband der kommunalen Unternehmen in Berlin, ansässig war. Wir haben da einen BCM-Workshop, Resilienz-Workshop gehalten für die angeschlossenen Mitglieder. Ja, und das war
sehr spannend.
War wirklich ein spannendes, cooles Thema. Sehr praxisnah, weil die Workshop-Teilnehmer wirklich ihre persönlichen Fragestellungen aus ihrer Organisation mitgebracht und diskutiert hatten, weil, wie ich fand, auch von der VKU der Jurist, der Herr Buchholz, eine wirklich gute Darstellung gebracht hat, was man unter Resilienz überhaupt in diesem Kontext versteht und das auch den Teilnehmern, wie ich finde, wirklich super gut nahegebracht hat. Also so,
was für Teilnehmer waren da so typischerweise, Stefan?
Das waren vom IT-Leiter bis zum klassischen CISO bis hin zu Vertretern aus dem Pressebereich der angeschlossenen Mitglieder. Der Schwerpunkt allerdings recht themennah, diejenigen, die sich tatsächlich mit Dingen wie Kritis-Dachgesetz, NIS-2 und so weiter auseinandersetzen.
Ja.
Und das auch operativ tun. Das heißt auch das Thema NIS-2, Betroffenheitsanalyse, Vorgehen dazu, kann ja hinreichend komplex sein. In größeren Organisationen wurde wirklich tiefer bearbeitet. Naja, und dann ging es im Wesentlichen auch Standort Berlin, logisch, die neuen, die jüngsten Vorkommnisse, auch in der letzten Woche war ja dann wieder Vorgang, wo ein Glasfaserkabel zerstört wurde und deswegen Leittechnik der S-Bahn-Netze ausgefallen war, etc. Also physische Sicherheit, die Controls, die es zu bearbeiten gilt, um das eben besser schützen zu können, in Verbindung mit Resilienz im Allgemeinen. Da reicht fast ein ganzer Tag gar nicht, um sich intensiv auseinanderzusetzen. Also das.
Ich wollte gerade meinen, das Thema nimmt inzwischen so breiten Raum ein. Und die Vorkommnisse, so übel wie sie sind, das Positive, was man dem zumindest abgewinnen kann, ist, dass diese Thematik doch viel stärker jetzt in das Bewusstsein entsprechend wichtigen Unternehmen eigentlich vordringt.
Ja, und das ist natürlich sehr gut. So blöd es ist, dass natürlich erst Dinge passieren müssen, die dazu führen, dass das dieses Gewicht gewinnt. Aber wie auch immer, es ist einfach positiv, dass man sich stärker damit auseinandersetzt und über alle Ebenen einer Organisation hinaus aktiv dann auch ans Arbeiten kommt und Dinge umsetzt. Und dann war dann eben auch die Frage des Standes der Regulierung sehr intensiv. Insbesondere ein Vertreter sah es eigentlich kommen, dass ja, sehr schnell jetzt die Gesetzeslage klar ist und alles die üblichen Passagen schnell durchläuft. Insbesondere sah man, dass diese Diskussion um die Herabsenkung der Schwellwerte wohl ja, abgebrochen werden würde. Und ich glaube, da hat sich doch jetzt jüngst noch so ein bisschen was verändert, ne? Und da wollte ich dir den Ball mal zuschmeißen, wie du im Moment da die Lage siehst. Da bist du ja
Ja, es
immer
ist.
tief im Thema.
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich meine sonstige Lektüre auch im Schwarzwald etwas beiseite gepackt habe und dann mich auch die Neugierde mitgenommen hat, weil mich ereilten da schon Hinweise und Anrufe in der Tat, dass Bewegung in das Kritisdachgesetz gekommen ist. Das ist völlig richtig und ich glaube, die meisten werden es gehört haben, das Kritisdachgesetz ist da und auch letzte Woche Donnerstag vom Bundestag nach zweiter und dritter Lesung verabschiedet worden.
Schon mal
Und
gut.
das ist auf jeden Fall gut. Es zum parlamentarischen Verfahren muss man sagen, im Bundestag ist es damit eigentlich durch. Im Bundes sollte oder hätte es schon am Freitag noch behandelt werden können, was dann aber nicht passiert ist. Darüber lässt sich dann, denke ich, gleich auch noch mal recht gut spekulieren, warum. Und es steht oder soll jetzt offensichtlich auf der nächsten Plenarsitzung des Bundesrates, die am 6. März stattfinden soll, dann behandelt werden. Und da könnte es dann vom Bundesrat verabschiedet werden, danach Unterzeichnung vom Bundespräsidenten und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Und dann könnte es vielleicht Ende Q1 noch in Kraft treten.
Ja, wir hatten
Jetzt
jetzt
muss man
eben,
natürlich.
Axel, einen kleinen Aussetzer, aber der war wirklich nur kurz. Also entscheidender Termin ist jetzt der März-Termin im
Genau, der 6.
Bundesrat.
März.
Ja.
Ganz, ganz genau. Und ja, was in der Zwischenzeit passiert ist, du hast es eben angeschnitten, es war vorgeschlagen worden oder gefordert worden vom Bundesrat, eben diesen Basiswert von 500.000 versorgten Einwohnern der für die Berechnung der Schwellenwerte benutzt wurde, auf 150.000 versorgte Einwohner abzusenken. Das hat nicht Eingang in das Gesetz gefunden. Jetzt muss man sagen, aber die Bundesregierung hat sich eine sogenannte Öffnungsklausel überlegt. Und die Öffnungsklausel ist allerdings in der Tat relativ komplex, wie ich finde, und die besagt aber letzten Endes, dass auf Basis einer Rechtsverordnung, die das Bundesinnenministerium erst noch erlassen muss, können dann die Länder letzten Endes selbst noch kritische Anlagen festlegen, die dann unter das Kritisdachgesetz fallen. Das,
Föderalistischer Ansatz,
ja,
ja, hat jetzt bei
wirkt.
den Mitgliedern der VKU, glaube ich, auch nicht für Begeisterung gesorgt. Also man hatte eher Schockstarre bei der Schwellwertherabsetzung auf 150.000 wohl gehabt. Deswegen ist da der Verband, glaube ich, auch sicherlich eher dagegen vorgegangen, argumentativ. Aber naja, ob das jetzt so
Also
ideal am Ende ausgeht, ist die große Frage, ne?
ich sage es ganz ehrlich, da schlagen ein Stück zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite würde natürlich ein generelles Absenken dieses Schwellenwertes ja gerade zu einer Explosion bei der Anzahl der Kritisanlagen führen. Die Frage ist, ob das dann handhabbar ist.
Über
Diese
10.000 sind da zu erwarten, ne? Wenn
mit
das so,
Sicherheit.
ja.
Mit Sicherheit. Und das hätte natürlich ungemein Folgen auch für die Aufsichtsbehörden. Auf der anderen Seite sage ich eigentlich auch immer gerne, man muss vielleicht auch mal diese Empfehlung des Bundesrats lesen, die da aus dem November letzten Jahres stammt. Da wird schon auf anderthalb Seiten auch dargelegt. Also man hat nicht einfach pauschal gesagt, wir müssen das absenken, sondern man hat da auch schon durchaus eine Begründung auch geliefert. Also diese Grundlage der 500.000 versorgten Einwohner, das ist ja auch schon 10 Jahre alt, stammt eigentlich aus dem ersten IT-Sicherheitsgesetz und ist bei der Versorgung im Sektor Energie und Wasser vielleicht zugrunde gelegt worden und gerade in anderen Sektoren wirkt es schon recht willkürlich.
Und auch als Bemessungsgröße
Richtig.
Nicht so einfach, wenn ich zum Beispiel
Richtig.
an das, was wir mit der Autobahn GmbH besprochen hatten,
Ja.
denke, die waren ja auch schon im Podcast. Wie will man es messen an der Stelle? Anzahl
Völlig.
Fahrzeuge in welchem Gebiet gleichzeitig oder was auch immer? Also das ist nicht so einfach immer, ne?
Genau, was auch sicher ein gutes Beispiel ist, auch wenn die Branche dann wieder zittern wird, 30.000 vollstationäre Fälle für Krankenhäuser. Das sind dann schon recht große Kliniken und wenn man im ländlichen Bereich unterwegs ist, ich meine, und da fällt dann ein Krankenhaus aus, weil es eben nur 25.000 vollstationäre Fälle hat, das kann für einen sehr großen Einzugsbereich durchaus ganz schlimme Folgen haben. Und in der Hinsicht konnte ich auch, ne, also ich kann da ein Stück beide Seiten verstehen. Diese Öffnungsklausel wiederum ist für mich eher so ein halbgarer Kompromiss. Und was mir überhaupt nicht dran gefällt, und das ist auch schon etwas, wo ich Anfang dieser Woche, als ich mit einem Kunden mal dazu telefoniert habe, schon eine Rückmeldung bekommen hatte, der direkt gesagt hat, wie kann das sein? Wir bekommen jetzt in Deutschland einen Flickenteppich. Du hast es eben als Föderalismus angesprochen, völlig richtig.
Ja.
Der zur Folge haben kann, dass ein Unternehmen, was in unterschiedlichen Bundesländern dann vielleicht Niederlassungen hat, die eine Niederlassung wird plötzlich kritisch in einem anderen Bundesland aufgrund anderer Kriterien und anderer Aussagen der Landesbehörden dann vielleicht nicht kritisch. Wer soll da eigentlich noch den Durchblick behalten?
Ja, also mein spontaner Reflex dazu ist auch, man verschiebt die Lösung eines Problems, nämlich eine klare Entscheidung zu treffen, auf morgen und macht zudem die Problemlösung mit Sicherheit deutlich komplexer und intransparenter und wahrscheinlich auch weniger zielführend, weil da wieder ganz viel unterschiedliche Interessenslagen in den einzelnen Ländern dann zusammenkommen. Also das klingt nach einer schnelle Lösung für heute, aber wieder einen großen Berg von Kuddelmuddel und Problemen für morgen.
Ich glaube, man kann es einfach an einem Beispiel recht gut verdeutlichen. Der Vorfall in Berlin mit dem Stromausfall. Ich glaube, da waren 60.000 oder irgendwie noch ein paar mehr Einwohner letzten Endes betroffen. Es ist fraglich, ob diese Anlage, die da betroffen war, unter das Kritis-Dach-Gesetz gefallen wäre.
Ja.
Und wenn nicht, also ich glaube, das war ein Ausfall, der für die Betroffenen, meine Güte, wenn der Strom eine Woche weg ist, ganz erhebliche Auswirkungen hat. Du kannst dein normales Leben nicht mehr fortsetzen in diesem Fall.
Korrekt.
Das ist so. Ja.
Und vor allem, da kommt wieder der Begriff Resilienz ins Spiel. Wir werden nicht alle Anlagen, alle kritischen Anlagen des Landes in allen Lebensbereichen und Versorgungsbereichen umzäunen und mit Videoanlagen etc. überwachen können.
Ja.
Das ist auch nicht im Sinne einer Resilienz. Ja? Resilientes Vorgehen ist wesentlich vielschichtiger und umfasst einen ganzen Blumenstrauß von Maßnahmen und vorbereitenden Tätigkeiten,
Völlig richtig.
Die man nicht an einer Anzahl Menschen unbedingt festmachen kann, das muss man eben auch sagen.
Völlig richtig. Und jetzt kommt das nächste, Dilemma, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Ich frage mich natürlich, der Bundesrat hat ja nicht mal eben aus Lust und Laune diese Absenkung auf 150.000 Einwohner vorgeschlagen. Die ist nicht durchgekommen. Das Gesetz ist zustimmungspflichtig. Wird der Bundesrat denn diesem Kompromiss, den sich die Bundesregierung ausgedacht hat, jetzt wirklich zustimmen? Oder, ich weiß gar nicht, was ich da schlimmer finde, vielleicht auch nicht zustimmen, dann haben wir gar kein kritisches Dachgesetz. Dann kommen wir mit unserer Resilienzregulierung eigentlich überhaupt nicht in die Pötte. Mal abgesehen davon, dass wir dann, glaube ich, auch in einem weit fortgeschrittenen Verfahren, Bußgeldverfahren auch mit der EU sind, wegen einer Vertragsverletzung mal wieder. Das scheint ja aber irgendwie politisch überhaupt niemanden mehr zu interessieren. Ich bin da so ein bisschen sprachlos, aber auch gespannt, wie das jetzt in diesem Quartal ausgehen wird.
Ja, das bin ich allerdings auch.
Denn
Also
gar
das.
keine Regulierung ist auch nicht gut. Vielleicht auch noch zwei Beispiele, was man auch in der Tat rausgestrichen hat, was ich auch wieder bezeichnend finde. Das Gesetz hatte im Ursprung auch ein konkretes Datum für eine nationale Resilienzstrategie, nämlich den 17. Januar. Gut, der 17. Januar ist vorbei, aber man hätte ja auch sagen können, einen Monat nach Inkrafttreten oder sowas. Man hat das Datum aber komplett rausgestrichen und auch die erste nationale Risikobewertung und Analyse, worauf dann die betroffenen Unternehmen ihre Risikoanalysen und Bewertungen und auch ihre Resilienzpläne aufsetzen sollen. Auch dafür stand dieses Datum da drin, aber auch das ist komplett gestrichen worden. Ich bin mal gespannt, wann es denn da so etwas gibt, worauf dann die betroffenen Unternehmen wirklich dann auch aufsetzen können.
Das ist schon eine bedenkliche politische Kultur, wie damit umgegangen wird. Es ist einfach so, die Welt dreht sich ja weiter und die Zeit vergeht. Am Ende reiben sich die, die wirklich Dinge im Sinne haben und auch oft strukturiert und sehr professionell planen, um eben Infrastrukturen in Gefahr zu bringen und letzten Endes auch öffentliche Sicherheit ins Wanken zu bringen. Diejenigen reiben sich sicherlich die Hände und lachen sich so ein Stück weit ins Fäustchen, wie letzten Endes ja, politisch, staatlich und regulativ damit umgegangen wird. Ne? Das ist,
Das ist
ich
völlig.
kann eigentlich nur jedem, wir können nur jedem Wirtschaftsteilnehmer raten, aus eigenen freien Stücken letzten Endes stärker Dinge auch zu initiieren und zu tun. Denn wie heißt es so schön, helf dir selber, dann wird dir geholfen. Manchmal ist es so, dass ja, man da besser eigenverantwortlich an die Dinge rangeht und sie einfach dann auch mal angeht, statt darauf zu warten, dass da von oben jemand einem genau sagt, was denn zu tun sei. Das ist, glaube ich, vielleicht auch in vielen anderen Lebensbereichen der Fall. Man muss selber handeln, man muss es in die Hand nehmen.
Ja, Stefan, und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich da bemerkenswert fand im Kritisdachgesetz.
Ja.
Nämlich, man hat da sich immerhin die Mühe gemacht, offensichtlich auch in letzter Sekunde noch die Bußgeldhöhen zu verdoppeln. Auch das hat man vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Wie du aber eben schon gesagt hast, eigentlich sollte es ja das Eigeninteresse der Unternehmen sein, was zu tun. Ich finde es da, also allein in dem Zusammenhang finde ich es eher seltsam, dass man dann noch dieses Mittel ja ziehen muss.
Finde ich
Offensichtlich
auch. Ja,
befürchtet man
das
ja
ist
doch,
eben, das
dass.
ist nicht der richtige Hebel. Das Thema hatten wir
Genau.
auch an dem Montag, an dem Dienstag in Berlin. Das ist nicht das, was der Treiber sein kann, wie hoch auch immer
Richtig.
das Bußgeld ist. Ja,
Richtig.
also, naja.
Das ist so ein bisschen fatales Signal.
Ja.
Schauen wir mal. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dieses Gesetzgebungsverfahren jetzt wirklich zügig abschließen und vielleicht da auch gerade für die Energieversorger oder auch für die Wasserversorger der Hinweis, wir haben ja im April noch den Arbeitskreis ISMS, da werden wir auch einen Vertreter vom BBK haben und auch über das Kritisdachgesetz sprechen.
Das wird eine spannende Runde mit
Davon
vielen
gehe ich aus.
Teilnehmern, vielen Fragen und intensiven Diskussionen. Da, glaube ich, lohnt es sich dabei zu sein.
Auf jeden Fall. Die Plätze füllen sich auch schon. Also, wir haben da schon eine ganze Menge Anmeldungen, aber wir freuen uns noch über jeden weiteren Teilnehmer.
Wo sich's auch lohnen wird, dabei zu sein, ist genau nächste Woche in Essen auf der eWorld.
Richtig.
Da sind wir ja auch mit dem Stand vertreten in der Halle 6 und das Thema Resilienz eben für die Energiewirtschaft ist unser Schwerpunktthema. Zusammen
Richtig.
mit dem CSOC sind wir ja da vertreten. Und was besonders toll ist, Axel, wir nehmen ja da dann auch zusammen einen Podcast auf am Mittwoch
Genau,
in der
genau
Halle.
heute, genau am Mittwoch, ich glaube am späten Vormittag um 11, wenn ich es richtig im Kopf habe,
Genau, in der
wird
Podcast Lounge sitzen wir
in
da
der
dann.
Podcast Lounge, ich glaube, es soll so eine Art durchsichtiger Glaswürfel sein.
Ja,
Da
und
freuen wir uns auch über jeden, der da mal zuschauen möchte.
und wir werden zu dritt da sein, nämlich wir beide und der Marco Budde vom CSOC. Kann man sich dann vorstellen, in welche Richtung die Diskussion geht. Resilienz, klar, für die Energiewirtschaft, aber auch so ein bisschen Erfahrungswerte aus dem, was man in Bornheim im CSOC so alles erlebt und aufnimmt und wie sich das da weiterentwickelt. Also das wird, glaube ich, eine
Spannende Sache.
große, spannende Sache sein, wird wahrscheinlich dann nächste Woche auch mal ein bisschen länger sein. Kann sein, dass wir da mal eher auf eine Stunde kommen.
Ja,
Dann
die
haben
Zeit
wir.
sollten wir uns auf jeden Fall nehmen. Und ich freue mich natürlich auch, jeder, der unseren Podcast hört, die Gelegenheit hat, zur eWorld zu kommen. Sprecht uns an. Und ich freue mich auf intensive Diskussionen auch. Gerne andere Meinungen. Wir liegen sicher auch nicht mit allen Themen vielleicht immer 100% richtig, aber ich bin
Ja.
da auch neugierig, wie ihr da draußen tickt.
Genau. Und wir sind die Tage alle da.
Genau.
Axel, ich sind am Stand, sind in der Podcast
Hallo.
Lounge und werden auch abends noch zugegen sein. Also wir freuen uns da ganz viele bekannte und neue Gesichter zu sehen und kennenzulernen.
Ganz genau, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Gut, dann.
Gut, Stefan.
Würde ich
In diesem
sagen, bis
Sinne.
nächste Woche.
Alles
Und
klar, mach's gut. Bis dahin.
bis
Tschüss.
dahin, ciao.